ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema von Trickstern und zweifelhaften Helden, die moderne Welt der Odyssee, mit Gregor Papsch am Mikrofon. Ja, das lange Warten hat für viele endlich ein Ende. Christopher Nolans Verfilmung der Odyssee kommt morgen ins Kino. Die Geschichte von Odysseus und seiner von Extremerfahrungen gespickten Heimfahrt vom Trojanischen Krieg. Diese Geschichte ist aber auch wie gemacht für die Leinwand. Homers Epos, sagt der Historiker Raimund Schulz, erzählt von allen Höhen und Tiefen, die ein menschliches Leben ausmachen kann. Von Liebe, Sex und Tod, Angst, Verlust und nicht endenden Sehnsüchten. Und sie hat mit Odysseus ein Hauptdarsteller, der in seiner Zerrissenheit wenig heldenhaft und ziemlich modern wirkt. Berührt und fasziniert uns die Geschichte deshalb bis heute. Schauen wir uns also vor dem Filmstart die Vorlage an und wir, das sind die Philosophin Dr. Liz Hirn. Sie lebt und arbeitet in Wien. Bei uns ist der genannte Raimund Schulz. Er ist Professor für alte Geschichte an der Uni Bielefeld und hat gerade eine neue Odysseus-Biografie vorgelegt. Mythos und Wahrheit ist der Titel. Und ich begrüße den Schriftsteller Michael Köhlmeier, der sich ebenfalls seit vielen Jahren mit der griechischen Mythologie beschäftigt, sie in vielen seiner Romane auch zum Thema gemacht hat. Herr Köhlmeier, Homers Odyssee ist circa 2700 Jahre alt. Trotzdem, sagen Sie, hat diese Geschichte unglaublich viel mit uns heute zu tun. Schon mal angedeutet, was meinen Sie?
Naja, spätestens nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Odyssee wieder in den Vordergrund gerückt im Vergleich zur Ilias. Ich meine, bislang im 19. Jahrhundert galt die Odyssee als zweitrangig und die Ilias als das große Epos. Vielleicht, weil man es nicht verstanden hat, weil der Heimkehrer, der nach 10 Jahren Krieg auf 10 Jahre Irrfahrt ist, uns geläufiger und näher ist nach dem Zweiten Weltkrieg als der bedingungslose Held, wie eben Achill.
Liz Hirn, die Odyssee, sie steht heute sprichwörtlich für alle Arten von Migration, sei es als Flucht vor Gewalt oder als innere Reise zu sich selbst. Was macht die Geschichte für die Philosophin interessant? Noch dazu, wenn die sich, wie in ihrem Fall, wenn ich das richtig weiß, mit angewandter Philosophie beschäftigt.
Also für mich besonders spannend an der Odyssee ist dieses Motiv oder besser gesagt die Sehnsucht, heimzukommen. Also die Frage, was eigentlich diese Heimat ist und vor allem jetzt im Anbetracht dessen, dass Odysseus ja 20 Jahre unterwegs ist. Das heißt, warum gibt es diese Sehnsucht? Auf was wartet er? Und was man ganz deutlich sieht, ist, man erwartet ihn also nicht mehr mit dieser großen Freude. Also seine Familie vielleicht schon noch, aber eigentlich hat man ihn vergessen. Er war fast länger weg als da. Und die Frage nach dem, warum will er eigentlich heimkommen und auch die Verlockungen auf dem Weg, die Versuchungen, vielleicht woanders Heimat zu finden, also sei es bei Kalypso etc., das, glaube ich, macht es nochmal hochaktuell. Die Frage überhaupt, ist diese Heimat nicht eigentlich eine Fantasie?
Raimund Schulz, über diesen Odysseus haben Sie gerade eine Biografie geschrieben. Man hat den Eindruck, da will jemand mit falschen Legenden aufräumen. Der Held Odysseus ist bei Ihnen auch ein Trickster, der über Leichen geht, wenn er den eigenen Vorteil wittert, ein Lügner und untreuer Ehemann. Kurz eigentlich das Gegenteil von dem Odysseus, den die meisten von uns wohl kennen. Sie sagen, das wollten wir bisher nicht sehen. Warum nicht?
Ja, weil wir gewohnt sind, in so doch schwarz-weiß Rollenmustern zu denken. Ähnlich wie übrigens auch jetzt der neue Film. Der kann sich auch von dem Klischee nicht lösen, dass auf der einen Seite die bösen Freier, die Frau des Odysseus umgarnen, und auf der einen Seite der Held, der in letzter Minute dann alle totschlägt. Das sind so Muster, die offenbar sich gut vermitteln lassen, die auch in unserem Hirn hängen bleiben. Aber sie sind sehr unhomerisch. Das ist so aus Homer selbst nicht herauszulesen, wäre auch ziemlich platt, aber das ist ja das Faszinierende, dass man diese Zwischentöne und diese Gebrochenheit herausarbeitet, die eigentlich viel menschlicher und überzeitlicher zu transportieren sind.
Okay, schauen wir uns dieses Epos an. Es wurde ja eben schon gesagt, die Odyssee neben der Ilias, das zweite große Werk von Homer. Odysseus kommt ja in beiden vor. In der Ilias ist er einer der Helden beim Sieg über Troja, in der Odyssee der lange verhinderte Kriegsheimkehrer. Herr Köhlmeier, die Odyssee, das sind ja eigentlich mehrere Geschichten, die des Odysseus und seinen Abenteuern, die seines Sohnes Telemachos, der sich auf die Suche nach dem Vater macht. Dann lesen wir auch die Geschichte von Penelope, die 20 Jahre lang auf den Ehemann wartet, und schließlich die Episode von der Rückkehr und den Folgen. Orte, Handlungsstränge, Perspektiven wechseln sich andauernd ab. Von Homer zu Hollywood braucht's gar nicht mehr so viel, oder?
Also im Vergleich zur Ilias ist die Odyssee ein unglaublich raffiniert und kompliziert gebautes literarisches Gebilde. Also das muss man schon sagen. Ich bin ja der Meinung, sie ist dem Roman fast noch näher als dem Epos oder zumindest ein Übergangswerk. Von diesen 24 Gesängen sind ein Sechstel davon, die ersten vier Gesänge, da kommt der Odysseus so gut wie fast gar nicht vor, sondern nur als Idee. Es ist ein so unglaublich raffiniert und auch teilweise filmisch gebautes Werk, das bis heute uns unheimlich erstaunt. Man muss natürlich dazu sagen, dass genau das, was wenn Leute über die Odyssee sprechen und die Abenteuer des Odysseus, das sind diese Geschichten, die erzählt wird, Polyphem und Skylla und Charybdis und so weiter. Dort hat der Homer ja, das hat er nicht auf seine Kappe genommen, das lässt er den Odysseus ja selber erzählen. Das ist die erste Binnenerzählung in Ich-Form in der europäischen Geschichte, in Literaturgeschichte. Also wir können nur darüber staunen, wie raffiniert dieses Werk gebaut ist. Jedem jungen Autor empfehle ich, die Odyssee zu studieren, um zu sehen, auch was literarisch überhaupt möglich ist.
Wo ich beipflichten würde, ist, dass aus der Odyssee und dieser Charakter und dieser Protagonist schon etwas ganz anderes ist als beispielsweise der Achill in der Ilias. Und der Odysseus wäre für mich auch überhaupt nicht der klassische Held, sondern ganz im Gegenteil eigentlich der Held des eigenen Lebens und dieser eigenen Geschichte des Heimkehrens. Und da ist die Identifikation jetzt mit Hollywood-Helden, die wir kennen, viel, viel größer. Und wenn ich mir anschaue, militärisch in der Militärgeschichte, die großen militärischen Führer, die sich, egal jetzt aus welchem kulturellen Kontext, eher in der Nachfolge von Achill gesehen haben und nicht in der Nachfolge von Odysseus. Und ich glaube, das ist auch, weil Achill ein viel, viel kollektiverer Heldentypus ist noch als jetzt Odysseus. Und diese persönliche Biografie viel stärker im Fokus steht.
Achill und Odysseus werden ja immer so als Gegenmuster aufgestellt. Ich würde nicht sagen, dass das eine ein Überkommenes, das hatten Sie auch nicht gesagt, es wird aber immer so behauptet, Achill ist ein Überkommenes, das wird von Odysseus abgelöst. Es sind zwei Rollen Muster von Helden, die in dieser Zeit eben unterschiedlich dargestellt werden können. Und diese Zeit ist eben eine Welt des Aufbruches, in der der Dichter schreibt, in der eben griechische Kapitäne aus ihren Häfen in unbekannte, weitgehend unbekannte Gewässer und an fremden Gestaden landen und die all die Risiken, das Unvorhergesehene, aber auch die Wünsche, Hoffnungen, aber auch die Risiken, vor allem eben die Risiken, einmal in der Fremde, aber dann auch in der Zuhause, das ist das, was Homer verarbeitet an einem, und zwar an einem sehr alten Stoff, der mindestens 300, 400 Jahre zurückreicht, der aber jetzt eben unter diesem drängenden Problem, die die Welt des 7. Jahrhunderts durchspielen will und Antworten darauf haben, die nimmt er daran, um das an diesem Stoff eben darzustellen. Und da eignet sich eben ein Held wie Odysseus deutlich besser als so ein, wir würden sagen, etwas holzschnittartiger vielleicht wie Achilles. Ne?
Man kann gut, also den Unterschied zwischen den beiden an einer Stelle sehr, sehr gut deutlich machen. Als der Polyphem den Odysseus fragt, wie sein Name ist, antwortet er Utis. Und mit dem harten T geschrieben heißt das niemand. Ich glaube, der Achill hätte sich alle seine Glieder einzeln abhacken lassen, bevor er sich selbst einen Niemand nennt. Also das finde ich so zentral.
Man könnte es vielleicht noch steigern, diese Szene in der Polyphemhöhle. Achilles hätte sofort den Polyphem mit seinem Schwert angegriffen und ihn wie einen normalen Gegner auf dem Schlachtfeld behandelt. Odysseus versucht das auch zunächst, dann beginnt sein Gehirn zu arbeiten und er merkt, wenn er das täte und den Polyphem töten würde, wäre das sein eigener Tod, weil sie ja damit nicht aus der Höhle kommen. Das ist sozusagen hier in diesem einen Beispiel gezeigt, man muss eben diese Rollenmuster auf dem Schlachtfeld ablegen, wenn man in einem unbekannten Terrain gegenüber unbekannten Gegnern nicht erfolgreich überleben will. So, ne?
Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie jetzt reingebracht haben. Weil ich würde auch sagen, dass Odysseus, also wäre jetzt meine gewagte These, auch von der ersten Abenteuergeschichte zeugt. Die Ilias, das ist jetzt keine Abenteuergeschichte in dem Sinne, weil eben es ja eigentlich bekanntes Terrain ist. Es ist klar, was erwartet wird, es ist klar, was angestrebt wird. Die Sehnsucht nach Achill ist, dass sein Name unsterblich wird. Das ist nicht die Sehnsucht von Odysseus und das finde ich spannend. Der hat die Sehnsucht, heimzukommen und die Frage ist, wieso eigentlich? Warum gibt es diese Sehnsucht?
Ob er ständig von dieser Sehnsucht durchdrungen ist. Er tut ja sehr vieles selber, um seinen Aufenthalt in der Ferne zu verlängern. Also seine Gefährten müssen ihn ja regelrecht aufrütteln, dass er nach einem Jahr bei Kirke nun endlich mal wieder an seine Pflicht denkt und seine Mannschaft zurückkehrt. Also er selber, das ist so ein Schwanken zwischen der Freude, in der Fremde Beute zu machen, Abenteuer zu durchstehen, die er zu Hause ja gar nicht machen kann. Und dann doch wieder der Hoffnung, also Sehnsucht, er will ja zu Hause wieder das sein, was er früher war, der erste Chef seiner Gemeinde. Das treibt ihn dann doch zurück.
Also nochmal zur Frage, was treibt ihn, Herr Köhlmeier? Odysseus wird ja schon in der Ilias als besonders listenreich gepriesen, als vielgewandt. An der Odyssee fallen jetzt vor allem sein unbändiger Wissensdrang, seine Neugier und Abenteuerlust auf. Die anderen Helden sind längst zu Hause oder auch schon tot. Da legt dieser Odysseus erst so richtig los. Was will uns Homer denn damit, mit dieser Gestalt, mit diesem Charakterzug sagen?
Zunächst, der Odysseus ist in der Ilias keine besonders positive Figur. Und in den Sagen, die außen herum sind, die also die Zuschauer, die Zuhörer der Rhapsoden gekannt haben, ist er zum Beispiel besonders negativ dargestellt. Wenn man dran denkt, dass im Inferno von Dante er eine permanent brennende Flamme darstellt, dann weiß man auch, warum. Das ist das eine. Dann das zweite, die 10-jährige Irrfahrt des Odysseus. Wenn man sie genau anschaut, Herr Schulz hat das ja schon erwähnt, da ist er mal 7 Jahre bei der Kalypso und 2 Jahre bei der Kirche. Also die Irrfahrt selber hat ein Jahr ungefähr gedauert von diesem Großen. Aber ich würde widersprechen, wenn man sagt, er ist in Wahrheit ein sehr untreuer Ehemann. Er ist natürlich der untreueste Ehemann, den man sich vorstellen kann. Aber eben gerade diese Zweischneidigkeit, dass er in seiner Untreue gleichzeitig der treueste Ehemann ist, den man sich vorstellen kann. Er weiß nach 10 Jahren Krieg und 10 Jahren Irrfahrt nicht mehr, ob er je nach Hause kommt. Er weiß nicht, ob seine Frau ihn noch liebt, ob sie überhaupt noch lebt, ob er sie noch liebt. Und vor allen Dingen weiß er, wie es nach dem Tod aussieht, denn er war ja schon in der Unterwelt, hat den Achill getroffen, der hat ihm gesagt, es ist unsäglich langweilig hier unten. Und die Kalypso, bei der er ist, die verspricht ihm ewiges Leben, wenn er bei ihr ist. Und dennoch für den winzigen Hoffnungsschimmer, dass seine Frau noch lebt, dass sie ihn noch liebt, dass er sie erreicht, begibt er sich wieder auf die Irrfahrt nach Hause. Also so ganz ein Untreuer ist er nicht.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich würde es aber doch anders gewichten und anders lesen. Er weiß schon, dass seine Frau noch kein Freier sich ausgewählt hat. Das erfährt er ja von den Toten in der Unterwelt. Aber was ihn nach Hause treibt, Penelope kommt immer an zweiter, dritter Stelle. Er sagt ja immer selber, er will seinen Besitz wieder erringen. Er will wieder dort. Genau. Ne? Ja. Und das kann er eben. Was hilft ihm? Das schöne Leben mit der Kalypso. Dort kann er eben nicht mit seinen Freunden Gelage feiern, ab und zu mal wieder auf Raubfahrt gehen. Also ich finde, der Begriff der Treue müsste man problematisieren. Das ist eigentlich kein heldischer Begriff in dem Sinne, würde ich sagen.
Kurzer Einwurf.
Ja, gerne, klar.
Kurzer Einwurf von mir, für alle, die die Odyssee jetzt nicht so im Detail kennen wie Sie drei. 10 Jahre, ist gerade schon angesprochen worden, ist Odysseus bei Homer unterwegs, zurück nach Ithaka. Aber was die meisten eben nicht wissen, die wenigste Zeit ist er ja wirklich auf Reisen. Die beschränkt sich auf nur ein paar Monate. Den Rest der Zeit lebt er sozusagen mit festen Wohnsitzen, lässt es sich auch gut gehen. Das gilt, Herr Schulz, Sie haben es ja gesagt, auch für seine Liebesbeziehung, die er während dieser Reise unterhält. Bei Homer hat er über Jahre quasi pausenlos Sex mit Frauen, erst mit der Zauberin Kirke, dann mit der Nymphe Kalypso, während seine Frau Penelope daheim auf ihn wartet. Frau Hirn, was sollen wir damit machen?
Naja, also ich glaube, es ist mal wichtig auch zu lesen, dass damit ja auch Ideale von Menschsein und von wie man sich verhält oder wie man sich verhalten soll, angesprochen werden. Also zu thematisieren den Zorn des Achilles oder auch die Treue der Penelope, das sind ja Motive, die auch in den Gesängen nicht nur von den Abenteuern oder unterhalten sollen, sondern auch etwas lehren sollen oder auch durchaus in Athen diskutiert worden sind, dann später auch in der demokratischen Zeit. Und ich denke, wir müssen das auch irgendwie in den Fokus fassen, dass diese Typen, diese heldischen Figuren immer auch dazu gedient haben, zu zeigen, wie ideales Menschsein vonstatten gehen kann oder sein soll. Und die Vorstellung, es geht jetzt nur um eine Unterhaltung und auch die Frage, was ist jetzt das Hauptverlangen, das jetzt Odysseus treibt? Ich denke schon, dass dieses Zurückkehren, also man kann sich ausleben, man hat diese Affären, aber trotzdem ist die Ehe und der Besitz etwas ganz anderes und am Schluss kehrt man zurück, schon ein wesentliches Motiv ist, auch ein Stück weit zu belehren, wie dieses Abenteuer enden soll. Und das ist ganz im Gegensatz zu einem Achilles, der eben nicht Ehe und Familie hat und auch gar nicht anstrebt, zurückzukehren, weil er weiß, er wird vor Troja fallen.
Also ich finde, ich würde mich immer nur dagegen wehren, dass wir so, ja, so romantische Vorstellungen von Treue, Liebe, Odysseus denkt rational und funktional. Er will überleben, absolut. Und er will zu seiner Penelope nach Hause, um mit ihr gemeinsam wieder seinen Hof zu bewirtschaften. Und da ist eben Penelope besser als alle anderen Frauen, die er bisher in seinem Leben, also ich würde es eher nüchtern sehen. Und also er erzählt ja auch nirgends an irgendeiner Stelle des Epos, dass er von irgendeiner romantischen oder erotischen Liebe, es geht immer nur darum, seinen Oikos, seinen Besitz zurückzuerinnern, zu gewinnen. Und dazu zählt eben Penelope ganz besonders, weil eben ein solcher Hof ohne eine tüchtige, genauso listige Frau wie er selber nicht zu bewirtschaften ist. Also ich würde es sehr...
Ich gebe Ihnen recht, weil es mir ist natürlich eine Versuchung als... zeitliche Snobs anzunehmen, dass natürlich Liebesgeschichten in dieser Zeit ähnlich ablaufen wie heute. So, und wenn ich sage, wie sind unsere heutigen Liebesgeschichten und denn das als Maß nehme, dann finde ich in der ganzen griechischen Mythologie keine, die dem entspricht. Gell?
Ja. Weil wir glauben immer, dass sowas... Ich hätte noch einen Hinweis übrigens, der jetzt Herrn Schulz recht geben würde, nämlich das Auftauchen der Athene. Und witzigerweise nicht nur bei Odysseus, sondern auch beim Achilles. Und da würde ich mit einem weiteren Klischee aufräumen wollen, dass Achilles immer als dieser Brutalo, auch übrigens im Hollywood-Kino dargestellt wird. Der ist er aber nicht, weil er in den entscheidenden Situationen nämlich Zurückhaltung üben kann, nämlich mit der Hilfe von Athene. Und das betrifft auch den Odysseus. Also dieses Rationale, dieses Nüchterne, dieses Geplante dann an manchen Punkten, die entscheidend sind für diesen Kairos, diesen richtigen Augenblick, das taucht auf und das halte ich nicht für zufällig.
Da sind wir bei einem Punkt, Herr Kühlmeier, der mir jetzt oft begegnet ist im Vorbereiten dieser Sendung. Homer, was will er uns eigentlich sagen mit diesem Epos, mit dieser Welt, die er beschreibt? Und da lese ich oft, die Welt von Troja und seinen Helden hat bei Homer ein Stück weit ausgedient. Es geht nicht mehr so sehr um Anstand, um Kraft, um Ehre, sondern um Klugheit, manchmal Gerissenheit. Dinge wollen pragmatisch gelöst werden, durchaus auch zum eigenen Vorteil. Odysseus steht für den Sieg der Vernunft über die Emotionen.
Das weiß ich nicht genau, ob das so ist. Der Odysseus ist natürlich später auch ein Held der Aufklärung gewesen. Also nicht zufällig hat Adorno und Horkheimer in ihrem Buch sind auf ihn eingegangen. Das schon, aber ich glaube, da begegnen wir uns in die Falle, dass wir unsere Maßstäbe anlegen an damals. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ich meine, um an Lys Hirn anzuschließen wegen des Achill, es gibt eine der berührendsten Szenen überhaupt in der ganzen Ilias, als der Achill den Priamos, den König des feindlichen Trojas, empfängt, um ihm den Leichnam seines Sohnes, den er getötet hat, des Hektor zu übergeben. Also diese Szene, wo plötzlich der Achill so etwas wie großes Erbarmen und Mitleid mit diesem König empfindet, der um seinen Sohn trauert, den wiederum er umgebracht hat. Also da erweist sich der Homer wieder als ein so vorbildlicher Schriftsteller, dass man da fast eigentlich nur noch singend drüber reden möchte, so begeistert ist man.
Odysseus hat eines mit Sicherheit nicht, irgendeine Form von Mitleid. Die zeigt er nirgends. Hat er überhaupt nicht. Also ist eher der Typ, der letztlich als Kämpfer, er versucht zu überleben, seinen eigenen Vorteil zu erringen. Er versucht mit Tricks und Betrügen, absolut pragmatisch, und er setzt seine Kunst des Lügens letztlich immer nur ein, um selbst seine Ziele zu erreichen, koste es, was es wolle. Und das hat ihn ja auch schon in der Antike nicht als sehr sympathisch erscheinen lassen. Also,
genau. Darf ich eine kleine Stelle nochmal darauf eingehen, wo er dort in der Höhle des Polyphem ist, nämlich wie seine List auch ironisch ist und verspottend ist. Nämlich dieses Utis, wenn er sagt, mein Name ist Utis mit hartem T, heißt niemand. Wenn er das mit weichem D ausspricht, Udis, dann ist es der Spitzname, der Kosename, den ihm seine Mutter gegeben hat. Also er lügt dort nur halb. Ja. Und das ist ja das Interessante, er lügt oft nur halb. Der Odysseus.
Ja. Er heißt ja auch der Name Odysseus selbst heißt ja nach einer Meinung der Verhasste. Also er ist eben kein strahlender Held, der von allen das vor, sondern ist jemand, der eben ein Überlebenskünstler und der eben es auch übertreibt und keine Rücksicht auf andere nimmt. Seine ganze Mannschaft geht ja verloren.
Ja, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, ne? Also wie er mit seiner Mannschaft umgeht. Er selbst rettet sich, aber seine Leute sterben reihenweise. Am Ende sind alle seine Gefährten tot. Nur er allein überlebt. Was für ein Typ ist denn dieser Odysseus bei Homer?
Also ein guter Anführer scheint er nicht zu sein.
Nein, er ist ein Versager, ist ein Anführer.
Ja. Also wenn die ganze Mannschaft am Schluss nicht mehr heimkehrt, würde ich so mal sagen, das ist absolutes Versagen. Aber ich möchte nochmal auf die Szene in der Höhle zurückkommen, ja, weil wir auch über diese Migrationsthematik und diese Besiedelung und Kolonisation gesprochen haben. Er ist eigentlich der absolute Albtraum. Er ist ein ganz, ganz schlechter Gast.
So
er ist verschlagen, er lügt, also er ist überhaupt nicht den, den man empfangen will, sondern eigentlich die ultimative Bedrohung für die, die wo sind. Ja? Also da gibt es unheimliche Aspekte drinnen, die ich jetzt in der Ilias so nicht lesen würde. Also von der Qualität her der beiden Epen, also ist das wirklich was Neues. Ja? Also auch wenn ich die nicht gegeneinander ausspielen würde, diese Typen, also da stimme ich Ihnen vollkommen zu, Herr Schulz, ist diese Verschlagenheit und diese Bedrohung, die er ist als Gast, als Ankommender, wirklich ständig da.
Ja, und das liegt meines Erachtens daran, dass eben hier ein neues Aktionsfeld mit der Odyssee aufgemacht wird, eben die Zeit der Kolonisation, in der Homer lebt, in der eben diese Grundkonstellation, Kapitän und ihre Mannschaften landen an relativ unbekannten Gestaden und müssen sich dort gegen relativ schnell sich durchsetzen bzw. reagieren. Das ist genau eben, da braucht man solche Leute wie Odysseus letztlich, der zwar als Anführer versagt, der aber immer wieder Wege findet, zumindest selbst zu überlegen, auch wenn er selbst das Gastrecht immer zu seinen Gunsten letztlich auslegt. Das ist ja das Verrückte.
Eine interessante Frage im Zusammenhang ist, wie kann jemand wie der Homer, warum hat der ausgerechnet von allen Heimkehren, es gibt ja viele Nostoi, viele Geschichten von Heimkehrern, Idomeneus nach Kreta und so weiter. Mhm. Wieso hat er für sein Werk ausgerechnet diesen Odysseus genommen, der in der Vorgeschichte eigentlich ein so unsympathischer. Ja. Ich meine, ich könnte Geschichten erzählen, wie er den Astyanax dann befiehlt, dass man ihn vom höchsten Turm runterschmeißt, den kleinen Buben, den Sohn vom Hektor und so weiter. Also er hat sich ausgerechnet den ausgesucht, der eigentlich mit der meisten Antipathie belastet ist, meines Erachtens. Warum hat er das getan?
Ja, warum? Warum?
Also das, glaube ich, kann man ganz gut erklären. Odysseus hat ihn, Homer hat ihn ja nicht erfunden, die Figur, sondern er nimmt
aber
ihn
ausgewählt
auf.
Hat er ihn.
Er hat ihn ausgewählt aus einem großen Fundus an möglichen Sagen und Mythenfiguren. Aber das Besondere an Odysseus, nämlich diese Zerrissenheit und dieses Negative und dieses Betrügen um allen Preis, das scheint ein Kernelement der frühen Figur gewesen zu sein. Und noch, das wäre jetzt immer noch meine These, er wählt genau diese Figur aus, einmal weil sie bekannt war vorher auch schon und weil sie eben in die zeitgenössische Problematik der Kolonisation und der Entdeckungsfahrten viel besser reinpasst als jemand, der wie Aeneas zum Beispiel später, der Held der Römer, nicht? Das wäre so meine Überlegung. Immer vor dem Hintergrund, den hätte er, aber das hätte nicht den zeitgenössischen Erwartungen seines Publikums, glaube ich, auch nicht entsprochen.
Aber dass es ihm dann gelungen ist, weil ich glaube nicht, dass man so ein umfangreiches Epos mit einem Helden schreiben kann, der durchwegs einem unsympathisch ist. Das ist er ja nicht. Wir fiebern ja mit ihm mit. Ja. Er ist gebrochen. Wir identifizieren uns mit ihm. Das ist halt auch die große Kunst, das Homer zurückzuführen, dass es ihm gelungen ist, ihn dennoch dann sympathisch darzustellen.
Aber das erinnert mich jetzt an die modernen Hollywood-Antihelden. Mhm. Also wenn wir uns anschauen, den Joker etc., also die Gegenspieler dieser klassischen strahlenden Heldenfiguren, die dann diese Sympathie erregen, weil man sich eben mit den Schwächen identifiziert oder vielleicht leichter anschließen kann. Also ich würde ein ähnliches Motiv vermuten und vor allem die Erwartungshaltung ist auch nicht groß. Also man weiß, dass der Schwächen haben wird, dass die Listen vielleicht grausam oder grausig sind und eben nicht tugendhaft sind, ist vielleicht auch ein Stück weit entlastend und ein krasses Gegenteil zu diesen klassischen Heldenfiguren wie Achilles, Ajax etc.
Die wir sowieso
die
nicht erreichen
viel mehr
können.
Stehen.
Ja.
Genau,
stimmt.
Die wir nie erreichen können. Genau.
Das ist eine gute Idee.
Nun hat sich Homer eben diesen Odysseus ausgesucht und erzählt dessen Geschichte. Herr Köhlmeier, was will uns Homer eigentlich sagen? Hat er sowas wie eine Botschaft für seine damaligen Hörerinnen und Hörer, wenn er diese Welt, diesen ambivalenten Charakter beschreibt? Oder will er einfach nur sagen, es ist kompliziert geworden?
Also ich zucke immer zusammen bei dem, wenn es heißt, was für eine Botschaft er hat. Weil was für ein Narr wäre er, ein so umfangreiches Epos zu schreiben, wenn er seine Botschaft in drei Zeilen niederlegen könnte. Ich glaube, auf diese Frage müsste man die irgendwie ironische Antwort geben. Die Botschaft ist genau das ganze Epos hindurch. Das lässt sich nicht zusammenkürzen. Aber es ist so, wie schon besprochen worden ist, auch der historische Hintergrund, den Herr Schulz vorhin genannt hat, dass, glaube ich, ein Held, dass ich im Leben des Homer so viel verändert hat. Die Ilias ist ja ein früheres Werk und die Odyssee ist das Alterswerk, wenn man so sagen kann, soweit man über den Homer überhaupt Bescheid weiß. Aber dass sich in dieser Lebensspanne des Homers solche gesellschaftliche Umbrüche ergeben haben, dass er mit dem alten Bild des Helden Achill in seinem neuen Epos nicht mehr zurechtgekommen wäre. Man darf auch nicht unterschätzen, was er alles dazu erfunden hat zum Odysseus, natürlich charakterlich. Inwiefern der übereinstimmt zur überlieferten Person, das müsste man untersuchen können. Aber das wissen wir
gar nicht rausfinden, nicht, nee, ja. Weil wir ja keine Vorgaben haben. Also
ja.
Aber er hat bestimmt seine eigene Variante verstärkt.
Okay, das müssen wir kurz erklären, Herr Schulz. Das größte Rätsel für Historikerinnen und Historiker an der Odyssee ist ja im Grunde genommen Odysseus selbst. Ist er eine reale Person? Gab es ihn wirklich oder ist die Figur rein fiktiv erfunden? Macht das einen Unterschied?
Schon, also eine reine Fiktion, das würde ich den griechischen Dichtern nicht unterstellen können, dass so wie Herr der Ringe und so, das passt nicht, aber es ist auf jeden Fall, das wird man sagen müssen, eine sehr prominente Figur, die schon über 300, 400 Jahre in den mündlichen Gesängen thematisiert wurde und die einfach für die Menschen offensichtlich über diese Zeit immer interessant geblieben ist. Und Homer nutzt sie dann eben für seine Botschaft. Ich würde doch schon sagen, er hat eine Botschaft an sein, oder sagen wir, er nimmt ein Problem auf, was in seiner Zeit virulent ist, nämlich diese Gewaltexzesse. Ne? Die letzten Bücher ist ja ein reiner Gewaltexzess. Er begeht ja einen Massenmord an den Freiern, über 103 junge Leute. Und Homer kennt keinen Ausweg. Es kommt ja dann zum Rache der freier Mörder, es kommt zum Bürgerkrieg. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was Homer auch gegenüber seinen Zeitgenossen, die genau auch vor diesem Problem standen, weil es noch keine Institutionen gab, die solche Exzesse eindämmen konnten. Das will er am Beispiel eben einer alten Sage durchspielen. Insofern ist es eine politische Botschaft auch irgendwie, denke ich.
Das ist interessant.
Also
das
für seine Zeit, natürlich nur für seine Zeit. Er hat jetzt nicht an uns gedacht, das ist klar.
Ich fand ja die These von der Simone Weil ganz spannend, zu sagen, dass irgendwie der Hauptprotagonist oder eigentlich der Held der Ilias die Gewalt ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was wäre eigentlich der Held jetzt oder dieses Hauptthema der Odyssee? Aber ich komme jetzt nach Ihren Schlussfolgerungen auch auf die Gewalt, nur es wird unterschiedlich gelöst, diese Gewalt, oder der Versuch, sie zu lösen.
Ja, ich meine, in der Odyssee wird sie eigentlich gar nicht von Menschen gelöst. Nein. Das ist ja, zeigt eher die Ohnmacht der Menschen. Am Ende greift ja Athene ein, um den Bürgerkrieg, der schon kurz vor ist zu entbrennen, um den von oben zu schlichten. Das heißt ja, die Gemeinschaften, die sich gerade dort bilden, an der kleinen Asiatischen, sind nicht in der Lage, solche Interessenskämpfe friedlich beizulegen. Und das will er aufs Tableau setzen. Und er will seine Hörer, glaube ich, anregen, diskutiert mal, wie könnt ihr das lösen, so.
Ist damit die Frage verbunden, diskutiert mal, wie könnt ihr das lösen, Herr Kühlmeier?
Ich fand es immer interessant, also für meine Generation, unmittelbare Nachkriegsgeneration, ich bin 1949 geboren, wenn man so die Odyssee, auch das, was der Herr Schulz vorhin gesagt hat, diese Gewalterfahrung, was die Frau Hirn vorhin gesagt hat, auf diese Zeit, auf unsere Zeit legt, oder? Da unmittelbar nach dem Krieg, wo so unfassbare Grausamkeiten vorausgegangen sind, also beim Zweiten Weltkrieg meine ich, wie geht man unmittelbar nach dem Krieg mit dem um? Und es natürlich nimmt einen nicht Wunder, dass die Odyssee Vorlage war für sehr, sehr viele Werke, die dann nach dem Krieg wieder geschrieben worden sind oder wo man auf die Odyssee Bezug genommen hat. Wie geht man um? Und das ist richtig, am Ende der Odyssee, es wird, der Odysseus fährt in der Erfahrung der Gewalt zu Hause einfach fort. Während des Krieges war das vollkommen legitim, zu morden und was weiß ich was. Aber wo er zu Hause ist, ist das nicht mehr so unproblematisch. Das geht nicht. Da sind wir in Friedenszeiten, da sind wir in bürgerlichen Zeiten. Da sind die Angehörigen der Freier, die er ermordet. Also da bietet er keine Lösung an. Da bietet er keine Lösung an, weil es zu seiner Zeit wahrscheinlich keine gegeben hat.
So ist es. Das würde ich mal. Es gibt zu seiner Zeit noch keine Lösung, weil die städtische Gesellschaft, die Gemeinde, die sogenannte Polis, hat sich noch nicht so weit entwickelt, dass sich Rechtsinstitutionen, die von allen akzeptiert werden, oder politische Institutionen herausbilden, die solche Kämpfe dann eindämmen. Das kommt erst dazu, aber das ist, glaube ich, deshalb haben wir auch von Umbruchszeit gesprochen, in der diese dieses Epos entstanden ist. So würde ich
es
deuten.
Es gibt kein verbindliches Recht.
Kein verbindliches Recht. So, ja, es gibt schon verbindliche Rechtssätze. Nur das Problem ist, es gibt keine Instanz, die dafür sorgt, dass sie alle dran halten.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Und da reden wir heute über die moderne Welt der Odyssee und einem Helden im freien Fall. Vielleicht kann man das in etwa so sagen. Es diskutieren die Philosophin Liz Hirn, der Historiker Raimund Schulz und der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Frau Hirn, können wir vielleicht noch mal über das Thema Odysseus und die Frauen sprechen? Das sind ja wirklich interessante Frauenfiguren bei Homer, ne? Die böse Zauberin Kirke, ein Jahr verbringt er dort, die Nymphe Kalypso, 7 Jahre lang ist er dort, die wartende und erduldende Penelope. Sind die Frauenfiguren eigentlich auch so gut ausgeleuchtet wie der Mann, über den wir jetzt die ganze Zeit reden? Der ihn verfällt.
Naja, also, das ist ja auch interessant, weil die Frauenfiguren finde ich tatsächlich, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das jetzt pauschal sage, sehr wenig spektakulär. Also sie erfüllen wirklich archetypische Fantasien, ich würde sagen auch sehr männliche Fantasien. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die Frauenfiguren in der Ilias, halte ich im Gegensatz dazu für extrem kompliziert. Also gibt's ganz unterschiedliche Typen. Ja, also wir haben da eine Clytemnestra, wir haben eine Helena in ganzer Ambivalenz, wenn man richtig liest. Wir haben die Andromache etc., die Penthesilea. Also wir haben wirklich ein weites Spektrum. Die Frauen, die jetzt Odysseus dann begegnen, auf dieser Irrfahrt oder in den letzten 10 Jahren, finde ich jetzt tatsächlich sehr plakativ und sehr eingängig. Also auch diese Versprechung, man kann dort bleiben, diese Verheißung von sexuellen Gelüsten, das finde ich eigentlich relativ einfach gestrickt. Was mir auffällt ist, dass es nicht diesen Versuch gibt, daraus eine Ehe zu machen oder jetzt quasi Besitz zu initiieren oder eben eine Herrschaft zu begründen infolge von, man hat Söhne und Töchter mit diesen Frauen, egal ob sie jetzt göttlicher Abkunft sind oder nicht. Sondern da ist dann schon die Penelope im Zentrum. Ja? Also die wirkliche Erbfolge muss schon gewährt oder gewahrt bleiben.
Ja, also nochmal, sowohl bei Kirke als auch bei Kalypso und auch bei Nausikaa spielt ja das Thema Verheiratung und Begründung eines neuen Oikos immer mit. Also er wird ja, nachdem er Kirke sozusagen ihres Zaubers beraubt, hat er mit ihr Sex. Und das bedeutet aus ihrer Sicht, es beginnt eine sogenannte heilige Hochzeit. Er wird offiziell ihr Gemahl.
Genau.
Und er kann dort auf der Insel herrschen. Genauso wie es bei Kalypso, nur er will es eben nicht, weil ihm da seine vertraute Umgebung fehlt. Also und
so
gerade die Kalypso, die Kirke ist ja äußerst vielschichtig, was da ist. Sie ist ja auch Helferin. Ohne diese Frauen wäre er ja gar nicht von der Stelle gekommen. Also, aber und? Sie haben schon recht, das ist komplex auch, ja.
Eine außerhomerische Sage berichtet natürlich auch, dass er mit der Kirke einen Sohn hatte, Telogon. Der ihn letztendlich tötet. Aber das ist eine außerhomerische Sage. Ich finde übrigens die Penelope komplizierter. Weil irgendwann mal, glaube ich, entweder ist es Antinoos oder Eurymachos, einer von diesen beiden führenden Freiern, der sagt zu ihr, wenn du willst, dass wir gehen, dann sag's, dann gehen wir. Mhm. Sie sagt's aber nicht. Aber was wir nicht erfahren, was aber der Hintergrund ist, wenn sie ihren Mann für tot erklärt, und das war damals Usus, wenn sie ihren Mann für tot erklärt und keinen der Freier nimmt, das heißt nicht mehr heiratet, dann muss sie zu ihrem Vater zurückkehren und dort die Dienerin ihres Vaters werden. Und das wollte sie natürlich nicht.
Also ich würde bei Penelope auch unbedingt hervorheben, die Cleverness, die ist mindestens so klug und gerissen wie ihr Ehemann. Und deshalb funktionieren die beiden ja auch so gut. Sie betrügt ja auf ihre Weise ja auch die Freier. Und erst als sie merken, dass sie durch dieses Aufweben dieses Leichengewandes über Jahre betrogen wurden, erst dann fangen sie ja an, sozusagen über die Stränge zu schlagen. Also das ist eine sehr komplizierte und aber auch komplexe und kluge, wird als sehr klug und gerissen dargestellt.
Frau Hirn, es gibt eine Menge Literatur, die sich aus rein psychologischer Perspektive heute mit der Odyssee beschäftigt. Die Reise des Odysseus gilt archetypisch als die Urform der Reise des Menschen zu sich selbst, die über Leid und Krisen führt. In der Migrationspsychologie beschreibt das sogenannte Odysseus-Syndrom ein bestimmtes Krankheitsbild von Geflüchteten, das sich in chronischen Stresssymptomen, Einsamkeitsgefühl, Identitätsverlust zeigt. Und in der nächsten Woche erscheint tatsächlich ein Buch der britischen Psychologin Sam Akbar, der Titel Das Odyssee-Mindset, 7 Strategien aus der Antike für Wandel, Krise und Neubeginn. Ist das nur verständlich nach allem, was wir besprochen haben, dass es eben auch diesen psychologischen Blick auf diese Geschichte gibt?
Also verständlich vielleicht, aber ich tue mir damit schwer, von Anfang an das so runterzubrechen in 7 Schritte und das so zu klären. Ich verstehe, das hat auch etwas mit Verkäuflichkeit zu tun und auch mit Gefälligkeit zu tun. Aber ich würde da mit meinen Vorrednern mitgehen. Also da eine Botschaft ableiten zu wollen oder ein Syndrom ableiten zu wollen, das hielt ich jetzt eigentlich für zu einfach und also für wesentlich zu verkürzend. Also dann hätte kein Epos geschrieben werden müssen, wenn es um eine Botschaft geht. Also das und auch dieses ständige Vergleichen mit der heutigen Zeit. Also natürlich können wir Motive verstehen oder sind sie eingängig, aber eben nie völlig. Ja, also ich glaube, dass auch ein Stück weit wir mit dem leben müssen, dass manche Dinge für uns unverständlich bleiben und auch nicht jetzt durch die Forschung oder Wissenschaft gelöst werden können, sondern vielleicht auch gerade den Reiz ausmachen, warum auch ständig Filme gedreht werden über dieses Thema oder auch verschiedene Bücher geschrieben werden darüber, weil eben diese Spannung immer wieder neu thematisiert werden kann oder auch besprochen werden kann. Insofern glaube ich auch nicht, dass es eine falsche und richtige Darstellung gibt, jetzt im Sinne einer künstlerischen Nachahmung. Aber ich würde für eine Verkürzung abraten.
Die Frage, egal, auf die ich hinaus
Psychologie
will.
Oder Philosophie ist.
Genau, die Frage, auf die ich hinaus will, ist natürlich, wie soll man die Odyssee heute lesen? Als Märchen, als effektvollen Abenteuerroman, als historische Quelle oder eben als psychologische Studie?
All das. All das zusammen. Das ist ja das Wunderbare dran, dass man das unter all diesen Aspekten lesen kann. Natürlich ist es eine Abenteuergeschichte. Und diese Erzählungen, die er bei den Phäaken macht, wo sie ihn fragen, erzähl von deinen Reisen, das ist natürlich ein Märchenzyklus. Ein Märchenzyklus, den er in Ich-Form erzählt. Da haben wir das Märchen drin, wir haben die Abenteuerreise drin, wir haben einen Liebesroman. Bitte nach all dem, was wir gesprochen haben, unter Anführungszeichen zu sehen, aber es ist doch ein Roman des Besitzes, natürlich, also fast ein bürgerlicher Roman, natürlich, da gebe ich dem Herrn Schulz vollkommen recht, im Vordergrund beim Odysseus steht, dass er seinen Besitz erhalten will, unter allen Umständen. Und es ist auch eine große Studie über das Böse, über die Grausamkeit. Das ist es natürlich auch, also... So ein vielschichtiges Werk, wie man es kaum, außer dann später, viel später bei Shakespeare vielleicht kaum sonst findet in der europäischen Literaturgeschichte.
So, morgen startet also das große Filmereignis des Sommers. Christopher Nolan, der Regisseur von Oppenheimer, der Dark Knight-Trilogie, macht aus der Odyssee ein 3-Stunden-Kino-Ereignis. Herr Schulz, Sie sind der einzige von uns Vieren, der den Film gesehen hat. Erzählen Sie mal.
Ja, er ist eben doch so ein typischer Nolan-Film, also düster, schwer, gewaltig, viel mit Bild- und Toneffekten arbeitend. Interessanterweise hat er völlig das Thema Sexualität und Erotik fast klinisch hat er ausgesondert, was ja nicht Homer entspricht. Und er hat natürlich auch viele Szenen dann vor allem der Irrfahrten zusammengefügt und neu gedeutet. Das ist schon interessant. Er hat ein sehr originelles Ende, was ich nicht verraten will. Aber am Ende, da waren wir uns dann doch einig, ist es ein bisschen schade, dass er dann am Ende doch wieder in dieses klassische Klischee Odysseus, der gute, erfolgreiche Held, der am Ende die bösen Freier alle im Einzelkampf auch noch, das ist offenbar amerikanisch, dann alle erschlägt. Das ist ein bisschen schade, also, woher das kommt.
Also bitte nicht spoilern, nicht spoilern, klar.
Ja, okay.
Okay, aber die Frage ist, hat der Film irgendwie den Historiker bewegt?
Doch.
Ist das ein guter Film aus Ihrer
Sicht? Doch, der ist inspirierend, er nimmt einen schon mit und er regt dazu an, sag mal, Dinge, die man nur so gelesen oder in der Forschung gehört hat, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das finde ich schon. Also er ist auf jeden Fall sehenswert.
Okay. Es ist ja schon viel diskutiert worden im Vorfeld, ne, Frau Hirn. Da haben sich wahre Kulturkämpfe aufgetan. Darf eine schwarze Schauspielerin die schöne Helena spielen, die kommt auch vor, die doch laut
wenn
Homer
sie schön ist,
weißarmig war. Was sagen Ihnen solche Diskussionen?
Also ich bin nicht überrascht, dass wir hier da die Kulturkämpfe sehen und ich würde jetzt meinen, wir haben es ja schon angesprochen, es ist ja auch früher diskutiert worden, inwieweit wir den Zorn des Achilles zu interpretieren haben oder auch Odysseus verhasst ist oder als vorbildhafter Mensch oder Kolonisator zu sehen ist. Also ich glaube, diese Kulturkämpfe werden sich auch in Zukunft abzeichnen. Was ich absurd fand, ist dann die Berufung von Laien auf einzelne Stellen in der Odyssee, wo es dann um weiße Arme geht etc., um dann über die Athene zu sprechen. Also das fand ich dann interessant, dass dann mit den echten sozusagen Quellen gearbeitet wird. Also das fand ich ein Stück weit amüsant, aber ich denke, wir werden uns diesen Kulturkämpfen weiterhin stellen und ich halte die auch für wesentlich und es zeigt auch für mich, dass diese Werke nach wie vor Relevanz haben und Relevanz haben werden.
Herr Kühlmeier, worin besteht die Relevanz?
Na, vielleicht in dem Spiegel, den er entwirft und uns vorhält. Und wenn ich ihn erkenne, das ist ja das Schöne an Literatur, wenn ich in Odysseus Provinzen meines eigenen Ichs erkenne, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Mich interessiert, das würde ich gerne denjenigen fragen, der den Film gesehen hat, werden die Episoden, also diese märchenhaften Episoden, so dargestellt, als ob sie wirklich geschehen wären, oder bleibt es dabei, dass wir die Distanz haben, die erzählt uns der notorische Lügner Odysseus? Das würde mich interessieren, weil in der Odyssee, ist nicht sicher, ob das wahr ist, was er da erzählt, oder ob das nicht einfach Seemannsgarn ist.
Also aus der Sicht der Hörer Homers waren sie so, wie sie Odysseus erzählt. Die Episoden, die Odysseus erzählt, sind ja auch nicht neu. Jeder wusste, was Kyklopen sind und was Kirke ist. Das hat Homer auch nicht erfunden. Aber er bearbeitet
es.
Er erzählt es ja auch aus eigener Perspektive und dann natürlich immer in der Hinsicht, dass er sich von jeder Schuld freispricht. Was jetzt die Episode, die Umsetzung, die filmische Umsetzung angeht, ich verstehe, was Sie meinen. Ich finde, da bemüht er sich schon, so eine Art Balance zu finden. Natürlich sind die Begegnungen mit Polyphem und diesen Laistrygonen, den Riesen, sind die von strotzender Fremdartigkeit und Exotik und Magie. Aber er baut sie doch so in die Gesamtepisode ein, dass der Zuhörer irgendwie das Gefühl hat, ja, es könnte tatsächlich mal so gewesen sein an fremden, unbekannten Gestaden irgendwie. Das finde ich schon, hat er gut gelöst.
Ich habe mir beim Lesen der Odyssee immer gedacht, für diese Passagen übernimmt der Homer nicht die Verantwortung, die schiebt dem Odysseus zu und deshalb lässt er es ihn in Ich-Form erzählen. Und das fand ich immer so schön daran. Ja.
Und er gibt damit natürlich auch Odysseus die Möglichkeit, sich von seiner Schuld an den, zum Beispiel am Tod seiner Gefährten etwas reinzuwaschen. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Und natürlich hört man lieber einem Ich-Erzähler zu, als einem objektiven Erzähler in der dritten Person. Das ist natürlich auch eine...
Ja, das stimmt.
Ja.
Meine Schlussfrage in die Runde. Nach allem, was wir jetzt gesagt haben über die Odyssee, vor allen Dingen über deren Hauptdarsteller Odysseus, ist er Ihnen eigentlich, und wir reden jetzt nicht über den Film, sondern über die Vorlage, ist er Ihnen eigentlich sympathisch, Herr Kühlmeier? Sie haben vorhin gesagt, wir identifizieren uns ein Stück weit mit ihm, wir fiebern mit.
Ja, er ist mir sympathisch durch die Nähe, die ich empfinde zu ihm. Also mit dem Achill kann ich mich schwer identifizieren, weil so einer werde ich nie. Da finde ich wenig Parallelen zu mir selber, zum Odysseus finde ich sehr viele Parallelen in mir selbst. Und wenn man mich fragt, was sind die fünf faszinierendsten Persönlichkeiten der Weltliteratur oder der europäischen Literatur, dann ist er natürlich dabei.
Wie ergeht's den beiden anderen? Frau Hirn, leiden Sie mehr mit diesem modernen, ambivalenten Charakter oder ärgern Sie sich auch über ihn?
Also ich find ihn schon furchtbar unsympathisch, aber ähnlich wie ich mich auch oft unsympathisch finde. Also insofern habe ich da auch keine Nähe, vielleicht von einer anderen Seite her. Aber diese Idee dieses Abenteurers, der kann ich einiges abgewinnen und auch die Idee des Pragmatikers, der versucht durch diese Wirren, Schrecken und Hoffnungen und Versuchungen sich durchzulavieren und das eben keine strahlende Geschichte ist, sondern ein Stück weit so, wie sich unser aller Lebenserfahrung darstellt. Und die Monster, die er einführt, sind oft gar nicht so schrecklich, aber wir stellen sie auch in den eigenen Geschichten oft wesentlich schrecklicher dar. Also insofern, ja, in dieser Antipathie, ja, kann ich einen Bezug darstellen, aber er ist und bleibt mir sehr unsympathisch.
Odysseus, der Held und der Trickster, Herr Schulz, wie schauen Sie ganz persönlich auf ihn, wenn Sie sich jetzt so lange mit ihm beschäftigt haben?
Ja, ich würde auch sagen, sympathisch ist, glaube ich, nicht so die Kategorie, die man gegenüber ihm als Figur so entwickeln muss oder kann. Ich finde ihn einfach hochinteressant und faszinierend. Es ist eine so vielschichtige Figur mit Tiefen und Höhen, die eben diese Zeit, das ist ja für den Historiker immer so spannend, dann doch in sich verdichtet. Und man kann schon sagen, ja, man wird auch ein bisschen beruhigt, also diese Exzesse Prozesse und so die Fehler, die er ständig macht, die Niederlagen, die er erleidet. Das hatten wir vorhin schon, die entlasten einen auch selber immer so ein bisschen, finde ich.
Von Trickstern und zweifelhaften Helden, die moderne Welt der Odyssee. Das war unser Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert die Philosophin Liz Hirn, der Schriftsteller Michael Köhlmeier und der Historiker Raimund Schulz von der Uni Bielefeld. Sein Buch Odysseus, Mythos und Wahrheit ist gerade im Klett-Cotta Verlag erschienen. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.